Was war Ihr erstes Handy?
Ja, mein erstes Handy war, ich glaube, ein Nokia und Siemens, glaube ich. Ja. Nokia und Siemens, ja.
Okay.
Das war vor Jahren. Ich glaube, das war sogar Ericsson auch. Nein, Ericsson war, glaube ich, das erste, weil das, damals Ericsson, doch, Ericsson war das.
Okay.
Ja. Und dann von der Ericsson bin ich dann zu Nokia und dann, von, ich glaube, Siemens war kurzfristig da und dann, ja.
Klassiker.
Okay. Und was ist aktuell so die App, die am häufigsten in Gebrauch ist?
Na, wissen Sie, das ist eine sehr gute Frage und ich stelle mir wirklich auch diese Frage auch öfter. Man hat 100 Apps auf dem Smartphone, aber man benutzt 1, 2, 3. Ich meine, ich, gut, für mich mein Bankgeschäft und so weiter und mache mein Personal und das benutze ich nicht. Ich benutze WhatsApp, weil wenn ich im Ausland bin, das kostet ja nicht viel zu telefonieren, ja. Mhm. Und ich lese halt dann meine Mails im Grunde genommen, ja. Ich sag mal, wenn man so will, das sind nur 2, 3 Einwendungen, ja.
Welche technologische Superkraft wünschen Sie sich? Bei mir wäre es ja sowas wie Beamen.
Ach, wissen Sie, Superkraft, technologisch, weiß ich nicht, ob ich das wirklich mir da sowas wünsche und ich wünsche mir, dass ich ein Mensch bleibe und dass ich dann halt dann im Grunde genommen halt dann nur die Technologie wirklich für Gesundheit zum Beispiel. Deshalb, wir reden ja auch über die künstliche Intelligenz. Ich würde also mal die künstliche Intelligenz lieber im Gesundheitswesen sehen, als man halt dann irgendwo die Leute zu manipulieren, Technologie als Technologie einzusetzen zum Beispiel.
Und welcher Technologiemensch, also Tech-Manager oder auch Experte, ist so aktuell der wichtigste in der Welt?
Ich würde heute den Steve Jobs im Grunde genommen auch so betrachten, weil er bestimmte Sachen gemacht hat, was er dann halt bahnbrechend war und seine Innovation. Und die andere, viele sind Nachfolger im Grunde genommen, sagen wir mal, hier und dort etwas, ich sag mal so, kopiert haben. Mhm. Aber der Bill Gates zum Beispiel, für mich sage ich nicht viel und Elon Musk sage ich auch nicht viel. Mhm. Weil einfach Ende des Tages, ich meine, mit dem Smartphone, mit dem, so, dass jeder wirklich das Telefon oder Anwendungen in seinem Hand hatte, ist jetzt vieles passiert. Wir sagen dafür, der Mensch hat sein Verhalten geändert im Grunde genommen. Das war dann halt mehr oder weniger, denke ich, Steve Jobs und man hat dann dadurch ein bisschen mehr Vertrauen gewonnen, ja. Mhm.
Woran oder an welches Wort denken Sie zuerst beim Thema Digitalisierung?
An Security, ja. Sicherheit.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Ja, und die Stimme, die wir gerade gehört haben, die gehört zu Ismet Koyun von Kobil. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Morgen von meiner Seite aus und hallo.
Hallo, hallo.
Ich stelle Sie einmal ganz kurz vor, wenn man so nach Ihnen googelt, gibt es also einiges, was man lesen kann. Self-made, Millionär, mit 20 Mark in den 80ern. Nach Deutschland gekommen aus der Türkei, hier dann Informatik studiert und dann im Oktober 1986 bereits Kobil gegründet. Das heißt, wir müssen jetzt gar nicht eine lange Latte an Berufsstationen jetzt hier aufzählen, sondern Sie sind da geblieben, womit Sie angefangen haben und das dann ja auch sehr erfolgreich. Von daher, und Sie haben auch mal von sich gesagt, ich bin der anatolische Elon Musk. Sehr schön. Kobil, wofür steht das?
Kobil heißt im Grunde genommen, meine Familienname ist ja Koyun, da kommt ja K.O. Mhm. Und Bil heißt im Grunde genommen Wissen und das heißt dann Koyun Weiß oder Koyun, ja, Koyun Computer könnte man auch sagen im Grunde genommen. Mhm. Das ist ein verkürzter Name. Und ich möchte eigentlich zu dem Elon Musk und Anatolien etwas sagen.
Ja.
Ich wollte damit eigentlich Folgendes sagen, und das ist da liegt auch ein bisschen Missverständnis. Mhm. Man hat gesagt, zu welcher Nationalität ich gehöre und so weiter und so fort. Ich habe gehört, meine Nationalität ist eigentlich Anatolien. Was heißt Anatolien? Anatolien ist eine sehr, sehr alte Tradition, sehr, sehr, ich meine, Sie wissen, sehr, sehr viele im Grunde genommen, wie soll man das sagen, der Mensch, der hat dort mal das Geld erfunden, die ersten Verträge wurden in meiner Mesopotamie gemacht. Und das Anatolien ist eine alte, im Grunde genommen Tradition, alte Fortschritte waren, kamen von dort und so weiter und so fort. Der Anatolien hat eigentlich, wenn man so will, mehr Herz für die Menschen eigentlich. Ja, das ist nicht so wichtig, dass ich Türke bin, das ist nicht so wichtig, dass ich an Islam glaube, das ist nicht so wichtig, dass ich Christin bin, dass ich Deutsche bin. Und das habe ich so ein bisschen so gemeint im Grunde, dass ich alle Menschen gleich behandle, gleich sehe. Mhm. Und aber von anderer Seite habe ich halt gesagt, in den USA zum Beispiel, wo ich heute gerade bin, 60% Menschen kommen ja im Grunde genommen, erfolgreiche Firmen wurden von Leuten gegründet, die von irgendwelchem Land hierher gekommen sind. Und ich habe gesagt, Deutschland bräuchte auch solche Leute im Grunde genommen von Ausland, weil einfach diese nicht nur Fachkräfte, sondern wir brauchen auch mutige Leute. Und ich habe halt dann gedacht, und ich meine, wenn die Amerikaner Elon Musk haben oder Steve Jobs oder ich meine die Gründer von Google oder von WhatsApp, und wir haben dann in Deutschland auch Ismet Coyun und solche Leute wie Ismet Coyun, und davon brauchen wir mehr. Das war das der Grund eigentlich. Ja.
Damals mit 20 Mark rüber, die Rendite ist ja dann erstaunlich bei Millionenunternehmen jetzt. Aber warum nicht nach, wie viele es ja wahrscheinlich gemacht haben, in Deutschland studieren und dann wieder zurück in die Heimat dort gründen? Das kam nicht in Betracht, oder war es Zufall eher, dass Sie hier geblieben sind?
Nein, ich wollte eigentlich nach meinem Studium so schnell möglich wieder zurückgehen. Aber dann habe ich aus der Gegend auch immer die Firma Kobel im Studentenheim Monheim gegründet. Und wir wurden sehr schnell erfolgreich. Und die Firma Kobel wurde immer größer. Und dann im Grunde genommen, ich konnte nicht mehr zurück. Aber ich habe immer in der Türkei auch investiert. Ich habe auch in der Türkei Firmen. Aber sehen Sie, ich meine, Deutschland ist eigentlich ein sehr schönes Land, auch für etwas zu gründen im Grunde genommen. Auch das deutsche Ingenieurwesen, auch Disziplin, Zuverlässigkeit und so weiter und so fort. Und auch diese türkische, wie soll man sagen, so dieses schnell Entscheidungsfreude und ein bisschen emotional zu sein, ein bisschen gefühlvoll zu sein, das hat sehr gut zusammengepasst und so weiter. Und ich meine, Ende des Tages, ich liebe auch hier, sage ich auch in Deutschland, und ich meine, ich habe hier studiert und ich habe auch in Deutschland gelernt. Insofern war das okay für mich, aber wir haben auch in den USA Geschäfte, wir machen mittlerweile überall im Grunde genommen Geschäfte, aber so Millionär. Ich habe nie einen Chef gehabt, ich habe nirgendwo gearbeitet, nicht weil ich das nicht wollte, weil ich mir nicht zugetraut hatte, weil ich gesagt hatte, wenn ich irgendwo arbeite und die Leute sehen, dass ich nicht so gut bin, die werden mich rausschmeißen, das will ich nicht. Und deshalb bleibe ich bei meiner Firma, aber so Millionär, eigentlich, ich bin kein Millionär, meine Firmen sind Millionen wert, denke ich. Aber was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Ich habe nie für das Geld gearbeitet, wirklich nicht. Und ich habe verdient, investiert und alles mit eigenes Geld gemacht. Und dort habe ich zum Beispiel, wenn Sie sich auch unsere, deshalb habe ich auch Elon Musk gedacht. Ich glaube, ich habe viel mehr Sachen erfunden als einen Elon Musk. Der ist Milliardär, ich bin keine Milliardär. Und damit wollte ich eigentlich sagen, das hat einen Grund im Grunde genommen, warum das so ist. Ja, der Grund ist, eigentlich in Deutschland, leider in Europa sogar, irgendwie in IT-Sektor im Grunde genommen. Wir schaffen das nicht, so großartige Firmen aufzubauen. Die Banken machen nicht mit, die Venture Capital machen nicht, Umgebung macht nicht mit. Und zum Beispiel, wenn Sie eine Idee haben, schauen Sie, wie gesagt, Sie können gerne ja auch unsere Produktentwicklung, wenn Sie anschauen, was ich so alles entwickelt habe. Und Sie haben eine Idee, Sie machen sogar einen Prototyp dann kommen halt die Kunden oder Leute und sagen, ja, sag mal, wer braucht das Beispiel? Und sie gehen nicht auf die Bank und sagen, ich will Geld haben, damit ich eine Serienproduktion daraus machen kann, habe erste Kunden und so. Aber in den USA zum Beispiel, es ist dann halt so, ja, das ist eine gute Idee, es klingt gut. Und da sind auch ganz andere, im Grunde genommen, meiner Meinung nach, Motivationsbasis hier. Ja. Und deshalb denke ich, wir tun uns auch in Europa, auch speziell in Deutschland, sehr viel Selbstbremsen, meiner Meinung nach. Das war der Grund auch, warum ich gesagt habe, halt Elon Musk und von Erfindung her, wie gesagt, ich habe weltweit die erste mobile Identity gemacht, mobile Datensafe gemacht, ich habe die erste mobile Bezahlterminals entwickelt, ich habe weltweit.
Aber da würde ich gerne mal einhaken, wenn ich Sie unterbrechen darf.
Gerne, ja.
Sie sind ja jetzt heute Weltmarktführer, sagen Sie, für digitale Identitäts- und mobile Sicherheitslösungen. Wenn Sie sich jetzt zurückversetzen ins Jahr 1986, mit welcher Idee haben Sie damals Kobel gegründet? War das schon quasi genau sowas in der Richtung oder hat es sich dahin entwickelt?
Die Idee war, wir wollten eigentlich in der Türkei auch eine Firma gründen und auch dort wollten wir mittlere Datentechnik präsentieren in der Türkei und ich habe dort auch in der Türkei die erste Schulung für die Informatik gegründet. Alles war so gewollt aber das hat nicht geklappt. Und dann habe ich im Grunde genommen halt per Zufall PC eingekauft von Taiwan und verkauft. Und mein erstes Geschäft war eigentlich PC einkaufen und verkaufen eigentlich, ja. Und dann haben wir im Grunde genommen Teile gekauft, dann haben wir die Teile zusammengebastelt. Und das habe ich so 2-3 Jahre gemacht. Und das war dann für mich ein bisschen blöd, ja. Nur einfach etwas einkaufen, verkaufen und zusammen ein bisschen basteln. Dann habe ich dann im Jahr, denke ich, 90 angefangen, Sachen zu entwickeln, ja. Und ich sag mal so, Wir waren weltweit die erste Firma, der sogenannten doppelten Nestteil für den selber entwickelt hatte, so diskrete Überwachungssysteme entwickelt hatte und auch Sicherheitssysteme für den selber gebaut hatte. Sie könnte uns ja selber nicht einschalten, ausschalten und wie gesagt, in unserer Produktlinie kann man das alles im Grunde genommen sehen, ja.
Wenn man das schon mal in den 80ern, die 80er war ja so eine interessante Zeit, da war es in Deutschland auch schon mal so eine Zeit, oh, alles ist schlecht und ach, die Autos sind schlecht, da ging ja alles, wenn man den glauben mag, die Bach runter. Hatten Sie auch das Gefühl, da kommt jetzt was Neues, weil dann hat ja so in den Anfang der 90er die IT so richtig Fahrt aufgenommen, ja, bis heute eigentlich ist das ja eine rasante Entwicklung gewesen. War Ihnen das dann damals schon klar, Mensch, das ist, sagen wir mal, eine Goldgrube, hier kann man echt was reißen und neue Sachen erfinden?
Für mich, diese Zeit, wo man, ich habe nie normale PCs ab 90 eingekauft und verkauft. Ich habe auch meine eigene PC-Linie gehabt, sichere Reserve, doppelte Nestteil und Infoterminals für die Städte. Und dieses Boom mit dem PC-Geschäft im Grunde genommen. Ich denke, da haben wir auch viel Geschäft gemacht, aber ich habe dann auch rechtzeitig gesehen, dass dieser Boom auch sehr schnell zu Ende gehen wird. Und dann habe ich mich eigentlich, wenn man so will, vom PC-Geschäft zurückgezogen. Dann bin ich im Grunde genommen, ja, da habe ich halt spezielle Server gebaut zum Beispiel, ja, und solche Sachen habe ich gemacht. Oder Secret Mouse, diese 2003 zum Beispiel, ich habe da halt M-Identity, USB-Stick mit Sicherheitssystemen entwickelt. Und was ich damit sagen möchte ist, ich denke, die Stärke, warum wir seit fast 38er oder 36er auf dem Markt sind, ist, wir waren, ohne zu übertreiben, immer der Markt im Voraus eigentlich. Wir haben bestimmte Sachen wirklich sehr stark vorher gesehen, weil in dieser Zeit, wie genauso wie Sie sagen, da war Computer Schmidt, der Rixdorfer, der Siemens, Compaq und Sie können alle zählen im Grunde genommen, ja. Und da haben wir halt dann gesagt, naja, es ging um den Preis, es gab einen sehr, sehr starken Preiskampf, da sind wir sehr schnell mal rübergegangen. Wir haben zum Beispiel in Deutschland, wir waren der erste sogenannte One-Time-Passwort-Generator entwickelt hat. Diese TAN-Generatoren zum Beispiel, ich hatte mein Patent, wo sie Bankgeschäfte machen, hatte mir solche Chipkarten-Lesegeräte entwickelt und. Ja. Mhm. Das heißt, der Boom war für mich nicht da eigentlich. Wir haben das gemacht, ein paar Jahre, 4, 5 Jahre, aber ich habe das dafür benutzt, um andere Geschäfte zu machen. Ich bin nicht bis bittere Ende da geblieben.
Ja. Ja, Sie haben diese TAN-Generatoren schon angesprochen. Ist das eines so der Produkte? Weil ich glaube, viele Menschen kennen Ihre Firma gar nicht, weil man gar nicht merkt, dass man mit Ihren Produkten wahrscheinlich in Berührung kommt. Also können Sie einfach mal 1, 2 Sachen nennen, wo jeder von uns mehr oder weniger tagtäglich mit zu tun hat?
Oder hatte?
Nein, es ist ja so, ich sag mal so, fast 70% Marktanteil hatten wir bei TAN-Generatoren. Wir hatten dort Patent. Mhm. Und es gibt zum Beispiel bei sehr vielen Banken, bei Commerzbank und bei Sparkassen damals, Volksbanken, die alle im Grunde genommen auch, wenn die heute zum Beispiel, ja, bei ING war zum Beispiel, bei AOK, bei DATEV, da kommen unsere Produkte im Einsatz im Grunde genommen. Aber die Leute kennen nicht, dass das Security von uns kommt. Mhm. Und wir haben deshalb hier weltweit über 100 Millionen User, die unsere Technologie halt dann eingesetzt haben und einsetzen im Grunde genommen. Aber da wir immer eine Anwendung schützen. Man kennt uns natürlich nicht. Und das, was Sie auch gesagt haben, ich war mal in Griechenland im Urlaub und waren viele Deutsche, so 20 Leute fast. Wir hatten mal dann so, ja, zusammengesetzt und ein bisschen Spaß gemacht. Und ich habe gesagt, ich gehe davon aus, dass mindestens 60% hier Leute meine Kunden sind, ja. Und die haben gesagt, also, ja, nein, was machen Sie? So, ich habe gesagt, kennt ihr das? Ja, wir haben natürlich alle sowas. Ich habe alles von mir, ja? Beispiel.
Jetzt sieht man ja schon an Ihrer Geschichte, die Sie so angedeutet haben, was Sie alles gemacht haben. Das muss ja in den ganzen 30 Jahren und länger eine riesen Wellenbewegung gewesen sein. Man entwickelt diese Möglichkeit, IT-Systeme. Und dann kommt wieder was Neues. Dann haben Sie erzählt von den USB-Sticks mit Sicherheitsfaktoren. Und wer hat heutzutage noch USB-Sticks? Dann die TAN-Generatoren, die auch schon wieder out sind. Und Sie haben immer was Neues entwickelt, was den nächsten Schritt nachvollzieht in der Technologie. Also da immer dran zu bleiben. Ja, wie machen Sie das? Haben Sie da einen Haufen Entwickler, die den ganzen Tag versuchen, da immer einen Schritt voraus zu sein? Oder wie gehen Sie da vor?
Ich denke, der Innovationskraft kommt von mir. Aber das kommt dadurch, dass ich sehr gute Leute habe, dass wir miteinander telefonieren, reden und sehen und diskutieren. Aber ich möchte zum Beispiel etwas sagen. Wir haben zum Beispiel eine sogenannte One App for All Technologie, ist eine Plattform auf den Markt gebracht. Manche nennen das im Grunde genommen Super App. weil wir das nicht mehr Super-App nennen wollen, weil wenn man ein Super-App denkt, man denkt ganz Widget im Grunde genommen, oder wenn man halt ein paar Apps miteinander verbindet, nennt man Super-App. Und wir wollen im Grunde genommen sagen, okay, sehen Sie, ich habe immer versucht, etwas anderes zu machen im Grunde genommen. Ich war niemals eine Kopierer. Ich habe niemals im Grunde genommen von irgendjemand irgendwelche Ideen geklaut und gesagt, ja, ja, das will ich machen. Das habe ich niemals gemacht im Grunde genommen. Egal, was ich bis jetzt gemacht habe. Mhm. Weil es mag sein, dass ich viele Komplexe habe, wissen Sie, und ich habe meine Haare verloren, ich habe gesagt, Mensch, und ich muss etwas anderes machen. So, Beispiel, mit unserer Plattform, warum ist die Security sehr wichtig zum Beispiel? Wir sagen, wir brauchen diese Sicherheit, um neue Geschäfte im Grunde genommen zu generieren auf dieser Plattform. Das heißt, wir sagen, wir brauchen Security, Sicherheit und wir brauchen Verbindlichkeit. So, das heißt im Grunde genommen, wenn Sie Digitalisierung realisieren möchten, Sie brauchen diese zwei Faktoren. Einmal diese Sicherheit und das, was Sie dort machen, im Grunde genommen auch Verbindlichkeit. Es muss verbindlich sein. Wenn ich Ihnen einen Brief schicke zum Beispiel, es muss genauso sein, als ob ich selbst unterschrieben habe. Und wenn ich ein Geschäft abwickle, es muss auch verbindlich sein. Ne? Hm. Und da legen wir sehr großen Wert darauf. Dann sagen wir, auch mit dieser Technologie im Grunde genommen, wir sagen, dass man eigentlich nicht mehr so mächtig größere App schreiben soll, sondern man soll das nach Anwendungsbereichen trennen. Beispiel, wenn Sie zum Beispiel eine App schreiben für eine Bank, dann sollen Sie zum Beispiel in vier Teile das trennen, obwohl das eine App ist. Und dafür bauen wir eine Plattform. Und diese Technologie ist weltweit, haben wir das neu im Grunde, in dieser Form. Mhm. Hat auch kein anderer Mensch im Grunde genommen. Das ist dann halt revolutionär, meiner Meinung nach. Und das wird sich auch dann durchsetzen, meiner Meinung nach. Ob Komil wieder, deshalb bin ich in den USA, halt eine Weltfirma wird. So wirklich, dass die Welt darüber spricht, werden wir sehen im Grunde genommen. Aber heute, wir haben von Anfang an gesagt, vor 20 Jahren schon, Security und Binding, Security und Verbindlichkeit. Das ist der Basic im Grunde genommen für die richtige Digitalisierung, was Sie brauchen.
Hm. Lassen Sie uns das nochmal ein bisschen konkreter machen. Also ich kann dann mit der One App for All zum Beispiel Zahlungen erledigen, meine Aktien irgendwie verwalten, aber auch Essen bestellen und neue Klamotten shoppen darüber. Heißt das, ich habe dann wirklich eine App und da drin, also kommen dann alle anderen an, keine Ahnung, dann Lieferando ist da angeschlossen, Zalando ist da angeschlossen oder wie genau funktioniert das?
Es ist ja folgendes, wir sagen eigentlich, wir wollen keine Lieferando sein oder kein Zalando sein oder wir wollen kein Amazon sein und so weiter und so fort.
Genau. Wir brauchen sehr die Partner, ne?
Nein, wir sagen folgendes, Sie haben ein Produkt, ja? Mhm. Und Sie haben einen Kunde. Wir sagen, da wir den Kunde kennen und weil wir Sie auch kennen, wir bringen Sie zusammen. Das heißt, Sie brauchen keinen süßen Händler mehr im Grunde genommen. Sie können Ihre Kunden direkt bedienen. Deshalb sagen wir so, schütze dein eigenes Produkt, schütze deinen eigenen Namen, schütze deinen eigenen Brand im Grunde genommen. Der Name Brand ist gleich, ja. Weil heute zum Beispiel, die Marken leiden da unten. Man redet über den Amazon, man redet nicht mehr über Nike Beispiel oder man redet nicht mehr über den Hersteller. Und auf der anderen Seite ist es halt so, wenn der ein Hersteller ein Produkt durch Amazon irgendwie liefert, und der hat irgendwelche Probleme, der Endkunde schickt sofort das Produkt an dem Amazon, Amazon schickt direkt das an dem Hersteller. Und der Hersteller leidet da unten. Deshalb sagen wir, das nennt man Web3 im Grunde genommen, wenn Sie wollen, wir schaffen einen Kontakt, direkter Kontakt zwischen dem Händler, der Hersteller und Endkunde. Hm. Und da wir diese Sicherheitsmechanismen drin haben, dann weiß man, wer sie sind. Und auch von anderer Seite, zum Beispiel in eBay, ja, 80% Produkte sind gefälschte Produkte, Beispiel. Aber bei uns zum Beispiel, wir sagen auch ein Trusted Market Konzept. Die Schuhe können Sie kaufen, was Sie wollen. Aber zum Beispiel, wissen Sie, wenn Sie zum Beispiel, sagen wir so, halt krank sind, zum Beispiel, Sie gehen zum Arzt und wenn ein Unfall passiert ist, oder Versicherungen, Bankgeschäfte, wie Sie gesagt haben, ja. Aber mit einem App, natürlich können Sie auch ihr Amazon da anschließen, wenn Sie möchten. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, wirklich, was Sie tagtäglich brauchen, im Grunde in einem App zusammenzubringen. Ja.
Ja, den direkten Kontakt von Hersteller und den letzten Kunden sozusagen, der es kaufen sollte. Das ist soweit klar. Aber wenn man jetzt über Kobel liest, dann gibt es vor allen Dingen die zwei Schlagworte Worms und Istanbul, wo die App ja schon läuft. Also ist es dann eher die Idee, über die regionalen Einheiten, also Städte, größere, kleinere Städte, das zu machen, anzubieten, also dass ja nicht nur die die Unternehmen der Region da beteiligt sind, sondern auch die Städte selbst mit Administration und so weiter. Also darüber Sie dann auch Kenntnis haben über die Kunden, über die Menschen, die das dann nutzen sollen?
Es geht nicht um den Kenntnis. Und wir sagen, die Daten gehören erst einmal grundsätzlich dem Kunden und wir haben damit eigentlich viel zu tun. Aber es geht hier darum, es gibt weltweit nirgendwo eine Anwendung für die Behörden und Städte und so weiter und so fort, der läuft. Weil wie oft gehen sie zur Stadt im Grunde genommen? Wie oft haben sie damit zu tun? Wenn sie halt ihr Führerschein verlängern möchten, neue Ausweis brauchen, Adresse ändern möchten, Hund abmelden, anmelden und so weiter und so fort. Und auch mit dem Ausweis, diese Durchausweis, was wir haben ja im Grunde genommen einen sicheren PIN und wir haben auch kontaktlos, wir haben auch ein Identity. Wie oft verwenden wir das? Wir vergessen den Passwort. Deshalb sagen wir, eine Anwendung im Grunde genommen, alleine eine Anwendung hat nicht so viele Chancen zu überleben. Deshalb sagen wir mit einer Identität, digitale Identität, ich muss in einem Stadt nicht nur meine Sachen mit dem Staat erledigen, sondern ich muss dort auch, wie Sie sagen, einkaufen können und so weiter und so fort. Ich meine, wenn ich zum Beispiel einen Babysitter brauche, zum Beispiel, wenn ich jemanden brauche, der meine Gartenarbeit machen soll und so weiter und so fort. Das ist eine Mal. Und zweitens, das Problem, das was wir noch lösen müssen, ist zum Beispiel, ich habe ein kleines Schuhgeschäft, aber wie soll ein kleines Schulgeschäft digitalisiert werden? Das heißt, ich muss ihm zwei Sachen anbieten. Einmal eine schnelle, im Grunde genommen, Digitalisierungsmöglichkeit, was man mit unserer Technologie machen kann. Und zweitens, ich muss ihm auch einen Kundenkreis im Grunde anbieten. So, das heißt, ich bringe zwei Sachen. Ich bringe User und ich brauche im Grunde genommen Technologie und ich bringe das zusammen. Und weil alleine ein Schulgeschäft, der kann Digitalisierung nicht überhaupt bewältigen. Wenn er auch eine App machen würde, wie viele Leute würden im Grunde in einer Stadt Worms mit 80.000 Einwohnern im Grunde genommen das besuchen. Ne?
Aber worauf ich hinaus wollte, ist, wenn ich jetzt wie Sie so eine All-in-One-Variante mal programmieren würde, Plattformideen gibt's ja schon länger, also das zu machen. Aber wenn ich die einfach auf den Markt schmeiße, in den App-Store und hoffe darauf, dass in Europa 500 Millionen Menschen das jetzt finden, diese App, und gut finden, dann bringt das nicht. Ich glaube, so kommt man ja nicht voran. Was ich ja fragen wollte, ist es die Idee über die Region, also über die Stadt, X, Y und Z, das hinzubekommen, ne? Dass der Bekannte, wenn die Stadt Worms sagt, wir führen das jetzt ein, wir nutzen die App von Kobel und bringen alle Bürger dieser Stadt auf eine Plattform, dann ist das ja quasi ja wie ein Gutschein, ne? Das ist ja dann, besser geht's nicht, oder?
Nein, das ist richtig, aber das Problem ist zum Beispiel, oder das ist nicht das Problem, ja, wir reden jetzt nicht heute über das Problem, wir reden über gute Sachen. In Istanbul haben wir mittlerweile 4 Millionen User. Was ich sagen möchte, ist Folgendes. Sie haben mich gefragt, was ich heute habe. Ich habe heute iPhone. Ich habe iPhone deshalb, weil einfach im Grunde iPhone zu bedienen sehr leicht ist. Ich möchte eine Technologie haben, die leicht zu bedienen ist. Aber ich möchte auch eine Technologie haben, die auch im Grunde genommen leicht einsetzbar ist. Und wenn Sie das nicht haben, Sie können starten in Worms, Sie können starten auch in München im Grunde genommen. Aber die Akzeptanz muss herkommen. Die Akzeptanz kommt dadurch, dass sie im Grunde genommen einen einfachen, sicheren Technologie gebaut haben, die man sehr schnell skalieren kann im Grunde. Das ist das Entscheidende. So, das heißt, das, was wir im Grunde genommen in Worms gebaut haben, können wir sofort auch in München einsetzen. Und dadurch schaffen wir einen Standard. Und das ist auch unsere Hoffnung. Das heißt, entscheidend ist, für diese Technologie habe ich fast 10 Jahre gearbeitet. Ich habe fast 60, 70 Millionen Dollar investiert im Grunde für diese Technologie. Ich habe das alles nicht von heute auf morgen gelernt. Ich habe Geld verdient, investiert. Das hat lange gedauert. Aber Ende des Tages, ich habe eine Vision realisiert, der sagt, technologisch kannst du sofort das einsetzen. Und aber von anderer Seite hat unendlich viele im Grunde genommen Möglichkeiten. Und das heißt, ich bringe Technologie mit dem User, einfache Usability zusammen eigentlich, wenn man so will. Ja. Dadurch haben wir die Chance. Weil sehr, sehr viele haben ja versucht, Standards zu schaffen. Wie Sie gesagt haben, sehr, sehr viele haben versucht, Plattformen zu schaffen. Also mit Corona-App im Grunde, was ist passiert, ja? Es ist verschwunden, ja. Aber die hätten zum Beispiel, wenn die das mit Kobel gemacht hätten, mit Kobel-Technologie gemacht hätten, hätten wir heute auch ein Gesundheitswesen zum Beispiel standardisiert. Aber was ist passiert mit Gesundheitswesen? Seit Jahren redet man darüber, passiert nichts. Weil einfach die Technologie muss im Grunde genommen einfacher einsetzbar sein und auch der User muss im Grunde sehr leicht das bedienen können. Es muss Nutzen haben. Ich kann nicht nur im Grunde genommen sagen, ich habe eine App entwickelt für Gesundheitswesen, was keine Menschen benutzt im Grunde genommen. Das geht nicht.
Ja.
Das heißt, wenn Sie sich jetzt Worms war dann mit und Istanbul der Start, was ist jetzt das Ziel? Wo wollen Sie Ende des Jahres sein? Oder in den nächsten 2, 3 Jahren?
Nein, wir haben auch einen, es wird in den letzten Tagen auch publiziert. Wir haben jetzt auch eine für die Finanzwelt, haben wir gerade auch einen Super-App aufgebaut und in ein paar Wochen wird das auch veröffentlicht. Und aber für uns ist im Grunde genommen, sagen wir so, Sie können das in Gesundheitswesen, Finanzwelt, Städte, und wir bringen alles zusammen im Grunde genommen. Ja, das ist, wo wollen wir Ende des Jahres da stehen? Und ich denke, Ende des Jahres hoffe ich, dass wir in Deutschland mehrere Städte haben, hoffe ich. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch in den USA ein paar erfolgreiche Partnerschaften schließen können. In der Türkei sind wir sehr stark. Das heißt, man redet jetzt mittlerweile über unsere One App for All Konzept. Und das kommt wirklich sehr gut an. Und was kommen wird, wissen wir nicht. Ich meine, ich kann nur hoffen, ja.
Haben auf jeden Fall eine Menge zu tun in Deutschland, so um Digitalisierung der Städte und so geht.
Nein, das ist auch so. Man muss dort auch, wir haben nicht so viel Zeit, aber ich sag mal so, man muss auch dort sich von der alten Technologie trennen. Man darf nicht im Grunde genommen versuchen, diese alte Technologie immer zu pflegen, mitzuschleppen. Alleine zum Beispiel, wir werden online zugangsgesetzkonform sein. Wir werden alle technische Voraussetzungen erfüllen, was man dort braucht. Ja? Aber der Kunde muss auch sich von den alten Anwendungen trennen. Und deshalb zum Beispiel auch unsere Plattform oder Technologie, dass man sagen kann, man kann die Anwendung teilen und in einem kleinen Bereich halt dann das realisieren. Weil wenn Sie das alte System beibehalten möchten, werden Sie niemals im Grunde genommen Digitalisierung hinkriegen.
Ja, das macht dann verständlich, warum Sie im Gesundheitssystem keine Chance haben, weil die Gematik ja auf Technologie von vor 15 Jahren basiert. Also von daher wird da nichts passieren, dass man sich trennt.
Ich habe mit Herrn Olaf Scholz gesprochen, mit unserem Bundeskanzler. Ich habe das auch gelesen. Ich habe gesagt, hier, guck mal, ich sag's dir heute, das wird daraus nichts. Ich habe sogar meinen Brief geschrieben. Ich warte noch, dass er mir Antwort gibt. Hatte mir eigentlich versprochen, als ein SPD-Bundeskanzler sollte das auch einhalten, sein Versprechen. Aber ich habe gesagt, ich kann dort auch helfen, im Grunde genommen zu digitalisieren. Aber Gematik, der soll mal bitte gucken, oder man muss insgesamt gucken, wie viel Geld man dort verbraten hat. Milliarden im Grunde genommen. Sehen Sie, dann höre ich auf. Deutschland war mit Ideen immer im Voraus. Ja. Künstliche Intelligenz, security-mäßig, Plattformgeschichte, egal was war im Grunde genommen. Aber wir haben diese Ideen im Grunde genommen zerschlagen. Ja, wir sind der Weltmeister im Grunde genommen. Und das ist das, was in Deutschland leider uns hindert, hat diesen Wachstum, richtigen Wachstum im Grunde genommen auch so realisieren. Guck mal, Automobilindustrie. Wir sind auf der Verliererseite. Alle reden über den Tesla. Weil Deutschland oder deutsche Autohersteller müssen verstehen, es geht nicht nur um den Hardware, es geht um Software. Tesla ist keine Automobilfirma, das ist eine Softwarefirma. Und wenn wir das nicht verstehen im Grunde genommen, dann wird das schwierig sein. Ne?
Jetzt haben Sie mir meine letzte Frage eigentlich bitte vorweggenommen, wie Sie so oft den Digitalstandort Deutschland schauen, aber ist Luft nach oben, höre ich raus. Ja.
Nein, aber das ist, wir müssen das umdenken. Ja. Wir müssen umdenken. Wir schaffen das. Ich sage immer so, ich liebe das Land Deutschland. Ich glaube an deutsche Ingenieurwesen, ich glaube an die Deutsche, aber das Problem, diese Umdenken muss endlich stattfinden im Grunde genommen. Sehen Sie, in den USA, ich versuche hier Geschäft zu machen. Die Amerikaner wollen das nicht wahrnehmen, dass wir bestimmt dann auch softwaremäßig besser sind als die anderen. Die einfach sagen, wir sind besser. Wir sagen, guck mal, Security, das, was wir machen, ist viel, viel besser. Künstliche Intelligenz, wir müssen Weltmeister werden, nicht die. Aber wir haben das verpasst. Wissen Sie, diese Leute haben Milliarden investiert, alle Google, Facebook, Apple, egal wie alle anderen heißen im Grunde genommen. Ja, aber ist egal. Aber sagen wir so, Deutschland ist unser Land, wir müssen dann halt standhalten und das schaffen wir.
Ja, da haben wir Sie noch, dass Sie dranbleiben. Ich hoffe, Sie bleiben auch Deutschland gewogen und investieren hier weiter. Ja, vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ismet Kojun, Dankeschön.
Vielen Dank.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.